Ich lese aus Hesekiel 38, die Verse 1 bis 16. Hesekiel 38, Verse 1 bis 16. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, richte dein Angesicht auf Gog, der im Land Magog ist, und der Fürst von Rosch, Meschech und Tubal, und weissage gegen ihn und sprich: So spricht Gott, der Herr: Siehe, ich will an dich, Gog, der du der Fürst bist von Rosch, Meschech und Tubal. Siehe, ich will dich herumlenken und dir einen Haken ins Maul legen und will dich ausziehen lassen mit deinem ganzen Heer, mit Ross und Mann, die alle voll gerüstet sind, und sie sind ein großer Heerhaufe, die alle kleine und große Schilde und Schwerter tragen. Du führst mit dir Perser, Kuschiter und Libyer, die alle Schild und Helm tragen, dazu Gomer und sein ganzes Heer, die vom Hause Togarma, die im Norden wohnen, mit ihrem ganzen Heer. Ja, du führst viele Völker mit dir. Wohlan, rüste dich gut, du und all deine Heerhaufen, die bei dir sind, und sei du ihr Heerführer. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden, am Ende der Zeiten sollst du in ein Land kommen, das dem Schwert entrissen ist, und zu dem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist, nämlich auf die Berge Israels, die lange Zeit verwüstet gewesen sind, und nun ist es herausgeführt aus den Völkern, und sie alle wohnen sicher. Du wirst heraufziehen und daherkommen wie ein Sturmwetter, und wirst sein wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Du und dein ganzes Heer und die vielen Völker mit dir. So spricht Gott, der Herr: Zu jener Zeit werden dir Gedanken kommen, und du wirst auf Böses sinnen und denken: Ich will das Land überfallen, das offen daliegt, und über die kommen, die still und sicher leben, die alle ohne Mauern dasitzen und haben weder Riegel noch Tore, damit du rauben und plündern kannst und deine Hand an die zerstörten Orte legst, die wieder bewohnt sind, und an das Volk, das aus den Heiden gesammelt ist und sich Vieh und Güter erworben hat und in der Mitte der Erde wohnt: Saba, Dedan und die Kaufleute von Tarsis und alle seine Gewaltigen werden zu dir sagen: Bist du gekommen zu rauben? Und hast du deine Heerhaufen versammelt, zu plündern, um Silber und Gold wegzunehmen und Vieh und Güter zu sammeln und große Beute zu machen? Darum, so weissage du Menschenkind und sprich zu Gog: So spricht Gott, der Herr: Ist's nicht so? Wenn mein Volk Israel sicher wohnen wird, dann wirst du aufbrechen und wirst kommen aus deinem Ort, vom äußersten Norden, du und viele Völker mit dir, alle zu Ross, ein großer Heerhaufe und eine gewaltige Macht. Du wirst heraufziehen gegen mein Volk Israel wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Am Ende der Zeit wird das geschehen. Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen, dass die Heiden mich erkennen. Wenn ich an dir, Gog, vor ihren Augen zeige, dass ich heilig bin. Lieber Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus kommen wir jetzt vor dich und wollen dir zuallererst Danke sagen. Danke für die Gemeinschaft, die du schenkst, für unsere Gemeinde hier, unser Zusammenkommen, diese Bibelstunde. Wir danken dir für den Segen, den du uns in den großen und kleinen Dingen immer wieder neu schenkst. Wir danken dir für den Segen, dass dein Wort auf so vielfältigen Wegen zu den Menschen kommen kann, auch durch dieses Haus hier. Vater, wir bitten dich. Wir bitten dich um Weisheit für unsere Führung, um Weisheit und Segen für unser Land. Segne dein Volk Israel und deine Gemeinde weltweit. Wir wollen dir heute auch ganz besonders Danke sagen, Herr, dass du so viel Segen in unsere Gemeinde hineingibst und dass dein Wort so ausstrahlen kann. Bitte segne die Arbeit von Peter Gruß und seinem Team und lass ihren Dienst ihnen und vielen anderen zum Segen werden. Vater, bitte schenk jetzt Rainer Wörz Vollmacht, dein Wort so zu verkünden, dass es in unser Leben hineinwirkt. Hilf uns, dass unsere Herzen aufgehen und unsere Ohren, dass wir das aufnehmen können, was du uns heute bereithältst. Hab Dank. Amen.
Dreimal wird der äußerste Norden hier in diesem Doppelkapitel über die Invasion aus dem Norden gegen Israel, Hesekiel 38, 39, als Ausgangspunkt genannt. Und es ist interessant, dass der äußerste Norden noch einmal in ganz anderem Zusammenhang in den Heiligen Schriften des Alten Bundes erwähnt wird. In Jesaja 14 wird er beschrieben als Regierungssitz besonderer Qualität, gegen den der Finsternisfürst heranrücken will, muss man eigentlich sagen. Es heißt da, Jesaja 14, Vers 12, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen. Und du, du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen, doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Also der äußerste Norden spielt nicht nur auf der Erde im irdischen Bereich eine besondere Rolle, sondern eigentlich fast in verkehrter Polarität im himmlischen Bereich. Und natürlich, wenn wir jetzt in dieser Doppelbibelstunde, also keine Angst, das wird jetzt nicht heute Abend eine Doppelbibelstunde, ich meine heute Abend und in der Woche, Hesekiel 38, 39 gemeinsam betrachten und dann auch vorsichtig, vor allem im zweiten Teil versuchen werden, das auszulegen, dann müssen wir immer im Hinterkopf haben, es geht auch um ein Geschehen, das zutiefst in der unsichtbaren Welt seinen Ausgangspunkt hat und von daher inspiriert und vorgegeben ist. Ich habe mich lange Jahre gescheut, über Hesekiel 38, 39 zu sprechen. Obwohl ich ja nun auch schon etliche Jahre prophetische Themen bewege, waren diese beiden Kapitel immer zwei Kapitel, wo ich eigentlich keine richtige Klarheit habe. Und so habe ich mich eigentlich im Herbst so intensiv mit diesen beiden Kapiteln und dem, was damit verbunden ist, beschäftigt, wie kaum zuvor mit einem Bibeltext. Was aber nicht unbedingt bedeutet, dass ich es jetzt richtig verstehe. Das müssen Sie schon anhand des Wortes Gottes prüfen, das ist klar. Das ist eben meine Sicht, wie ich sie jetzt gewonnen habe und die ich Ihnen jetzt heute Abend und in einer Woche darlegen möchte. Heute Abend wollen wir vor allem uns Gedanken machen über den Zeitpunkt dieser Invasion. Und mal interessant, Wolfgang und ich haben uns jetzt gerade eben auch vor der Bibelstunde kurz unterhalten und da war so ein bisschen die Frage, wer ist denn da gemeint? Und Wolfgang hat schon fast unterstellt, das ist bereits geschehen, diese Invasion, ja? Und ich sage, naja, ich denke, es wird erst geschehen. Und da sind wir schon so an der Kernfrage, wann geschah das oder wird das erst geschehen? Und wenn es geschehen wird, wann wird das sein? Und das soll uns vor allem heute Abend beschäftigen, während wir nächste Woche vor allem uns damit beschäftigen wollen, wer ist denn Gog von Magog? Wer sind denn die Völker, die hier diese Invasion mitgestalten gegen Israel? Wie wird sie ablaufen und was ist das Ergebnis? Und gerade weil ich so vorsichtig sein möchte bei diesem Text, möchte ich ihn auch einbetten in ein Gesamtverständnis des Propheten Hesekiel. Das kann man natürlich nicht in zwei Bibelstunden, aber doch so weit, dass wir einmal versuchen, im Überblick zu verstehen, was die Aufgabe Gottes an Hesekiel war und was seine Grundbotschaft ist. Hesekiel lebte ja im 6. vorchristlichen Jahrhundert und das bedeutet, alle, die die Bibel und die Zeittafel so ein bisschen kennen, das war ein besonderer Einschnitt in Israel, genau genommen im Südreich, in Juda mit den Reststämmen vom Nordreich, das ja bereits 712 durch die Assyrer untergegangen ist und die deportiert wurden. Aber im Südreich waren alle 12 Stämme zumindest anbruchhaft vorhanden. Und da war dieses 6. Jahrhundert vor Christus ein besonderer Einschnitt. Warum? Die Babylonier sind als Gerichtsroute Gottes nach Jerusalem, nach Juda gekommen, haben das Volk ja, in einem furchtbaren Krieg weitgehend aufgerieben. Viele wurden deportiert. Die Stadt Jerusalem wurde zerstört, die Mauern und vor allem der Tempel. Das geschah im Jahr 586. Das war eine Zäsur, die wir nicht hoch genug achten können. Also 586 vor Christus, diese Zahl müssen Sie einfach haben. Und genau in den Jahren davor und in den Jahren danach spielt sich der prophetische Dienst unseres Hesekiel ab. Sie müssen sich vorstellen, wenn Israel untergeht, dann geht nicht nur ein Volk unter, wie es oft in der Geschichte gegangen ist, sondern wenn Israel untergeht und sozusagen assimiliert wird oder mit Rumpf und Stiel und Rumpf verschwindet, dann hat das ungeheure Konsequenzen, da der Herr sich doch mit Eidschwur an dieses Volk und an sein endgültiges Heil gebunden hat. Mit anderen Worten, sollte es dem Teufel gelingen, Israel vollständig zu vernichten, die Verheißungen, die Gott diesem Volk gegeben hat und mit diesem Volk letztendlich allen Völkern der ganzen Welt, sollte es dem Teufel gelingen, dieses Volk vollständig zu vernichten, vollständig in die anderen Völker aufgehen zu lassen, dann ist Gott ein Lügner. Und 586, das war so ein, da ist der Krimkrieg, naja, Krieg ist ja noch gar nicht. Ich habe so nett gelesen, das war jetzt in einer großen deutschen Tageszeitung, der hat so nett geschrieben, die russischen Soldaten, die keine russischen Soldaten sein dürfen, ja, auf der Krim, die haben doch immer alle gar keine Abzeichen und sind vermummt. Und jetzt haben sie auch gesagt bekommen, sie sollen kein Piep sagen, sonst merkt man auch gleich, dass Russen sind. Die russischen Soldaten, die keine russischen Soldaten sein dürfen. Aber die ganze Krim-Krise ist ja noch kein Krieg, wer weiß aber, was draus wird, ist ja eigentlich nichts im Vergleich zu dem, was Israel damals getroffen hat. Und Sie müssen sich vorstellen, dass das für das Volk Israel eine ungeheure Zäsur war. Und es stand im Raum, sind wir denn jetzt vollständig dem Untergang geweiht? Hat Gott seine Hand vollständig, seine Heilshand vollständig von uns abgezogen? Was ist mit der Davidslinie? Was ist mit dem verheißenen Erlöser? Was ist mit dem Messias? Was ist mit all den Zusagen und all den Segnungen, die der Herr uns noch zukommen lassen will und durch uns den Völkern? Und nun hat Hesekiel, sag mal, wir haben jetzt extra für Sie das Mikrofon so aufgebaut, dass das der Fall Jerusalems ist, ja? Okay? 586 vor Christus. Und jetzt, da sind wir also früher. Von da an bis zu diesem Zeitpunkt hat Hesekiel eine große Aufgabe. Er soll dem Volk sagen, dass sie das ganze Gericht trifft um ihrer Sünde willen. Hesekiel hat eine zweite Botschaft. Man spricht von der hesekielischen Doppelbotschaft. Von dem Tag an, wir lesen das in Kapitel 33, Vers 21. Von dem Tag an, als er davon hörte, dass Jerusalem gefallen war, hat er eine Trostbotschaft, eine Heilsbotschaft. Er sagt, natürlich, das wird morgen nicht alles vorbei sein, aber der Herr wird sich eurer annehmen, aber der Herr wird sich eurer erbarmen, aber der Herr wird es euch in euren Herzen geben, dass ihr ihn erkennt, dass ihr euch unter eure Schuld beugt und er wird kommen und wird sein Reich aufrichten. Hesekielische Doppelbotschaft. Und wenn wir es jetzt an den Kapiteln festmachen, dann müssen wir sagen, wir haben in den Kapiteln 1 bis 32 diesen ersten Teil dieser hesekielischen Botschaft, der Gerichtsbotschaft, gell, die Männer Gottes, die streichen nicht nur, bald wollte ich sagen, Nivea in die Wunden, ja, also immer nur Balsam in die Wunden und so. Männer Gottes, die von Gott gesandt sind und Vollmacht haben, nennen die Dinge auch beim Namen. Und wenn die Dinge klar sind und die Schuld klar ist, dann gibt es Öl der Barmherzigkeit und der Gnade, nicht vorher. Aber Hesekiel sagt erstmal, redet erstmal Klartext. Das ist nicht irgendwie über euch gekommen, sondern das ist, weil ihr den Herrn verlassen habt. Aber dann, als sie völlig am Boden sind und sie fragen, wie geht's jetzt weiter, da kommt er mit seiner zweiten Botschaft, inspiriert von Gottes Geist, ab Kapitel 33, so das Zwischenkapitel, das so beides abdeckt. Und dann kommen die wunderbaren Kapitel Hesekiel 34. Wissen Sie, wo es dann heißt, ihr habt schlechte Hirten gehabt. Und die werden dann beschrieben, die das Volk ausgenutzt haben, die nur die Wolle der Schafe wollten und die furchtbar in Israel geführt haben, nur zu ihrem eigenen Nutzen, aber nicht wirkliche Hirten vom Herrn waren. Und dann sagt doch der Herr in Hesekiel 34, aber es werden Tage kommen, da werde ich mich selbst meines Volkes annehmen. Ich, Yahweh, will ihr Hirte sein. Und Sie wissen auch, wo das zumindest angefangen hat, in Erfüllung zu gehen, nämlich in Johannes 10, wo Jesus gekommen ist und in dieser großen Hirtenrede sagt, ich bin der gute Hirte. Hesekiel 34, also leuchtet schon hinein in die Heilszeit, wenn der Messias kommt, der Hirte, wenn Gott selber sich seines Volkes annehmen wird. 35, ein bisschen spezielles Kapitel, das Gericht über Edom und um die gottlosen Mächte, das hängt auch mit der letzten Zeit zusammen. Aber dann haben wir in 36 und 37, das müssen Sie mal lesen. Wenn Sie heute Nacht Schlafprobleme haben, dann lesen Sie mal Hesekiel 36. Da sagt der Herr immer wieder, ich werde. Nicht der Mensch, nicht yes we can, sondern Gott will sich seines Volkes erbarmen. Gott will die Wende schaffen. Und haben wir in 37 dieses wunderbare Kapitel mit der Vision über die Totengebeine, wo die Sache ja andersrum läuft, wie sie normalerweise läuft. Normalerweise stirbt ein Mensch, der Ruach verlässt ihn, die Seele verlässt, der Leib liegt da. Und im ersten Moment, so viele Tote habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen, aber im ersten Moment weißt du ja nicht, lebt oder lebt er nicht mehr. Aber das Leben ist aus ihm gewichen. Und dann setzt ja der Prozess ein, so nach Tagen, nach Wochen, dass ein Mensch vergeht und das ist ja dann nicht so schön, gell? Und dann sind die Knochen da und dann kommen die Bewegungen auch in den Gräbern, die Knochen rücken auseinander und so. Und das Bild in Hesekiel 37 ist ja, der Film läuft ja rückwärts. Ist ja falsch rum. Da werden die Knochen geschildert, wie sie auseinandergerückt sind. Dann wird gezeigt, wie die Knochen zusammenrücken durch das Prophetenwort. Dann steht da oder liegt der Knochenpaule da. Ja, der Knochenpaule. Können Sie sich noch an Biologieunterricht erinnern? Wir hatten da immer auch so einen Knochenpaule. Der war nicht echt, gell? Da war was Gummi, was weiß ich. Der Knochenpaule. Der liegt dann da. Und dann heißt das Haut und Sehnen und so weiter. Über ihn kommt dann ein toter Leichnam. Logisch, doppelt gemoppelt, also ein Leichnam ist immer tot, ein toter Leib. Und dann ganz zum Schluss in dieser wunderbaren Vision über die große Auferstehung Israels am Ende der Tage kommt der Ruach HaKodesh. Interessanterweise sagt Gott nicht, und das will ich dann tun, sondern Weissage. Hesekiel, Weissage. Und dann kommt der Ruach von Gott, der Geist von Gott, und der Leichnam lebt wieder auf. Das ist ein wunderbares Bild. Der Herr will damit seinem Volk, wir sind ja hier 586, am dunkelsten Zeitpunkt in der Geschichte dieses Volkes, da will der Herr sagen, es ist nicht aus mit euch. Es werden Tage kommen, da wird das, was tot ist und ohne Leben und das, was eigentlich unmöglich wieder leben kann, doch zusammenrücken. Da wird es wieder einen Staat Israel geben, da wird es wieder eine israelische Kultur geben, ein Land Israel, da wird es wieder Sprache geben, da wird es religiöses Leben geben. Und ganz zuletzt kommt sogar der Heilige Geist in dieses Volk. Und es lebt und steht vor mir. Und jetzt kommen unsere Kapitel 38 und 39. Das ist die Frage, die wir heute Abend gemeinsam bewegen. Wo gehören die jetzt hin? Wann findet jetzt sozusagen die Invasion statt? Die lasse ich jetzt mal aus und springe jetzt gleich mal im zweiten Teil der Hesekielschen Doppelbotschaft in die Kapitel 40 bis 48. Wenn Sie die Kapitel 40 bis 48 lesen, mehrfach lesen, ein Dutzend Mal lesen, zwei Dutzend, drei Dutzend Mal, dann wird immer klarer, hier werden Zustände beschrieben, die wir mit hoher Sicherheit in das Reich Gottes verlagern dürfen. Da heißt es also vom Tempel etwa, dass der Tempel aber in riesigen Ausmaßen wieder da sein wird. Da wird gesprochen vom erneuerten Land, vom Gottesdienst in diesem neuen Tempel. Ich möchte Ihnen doch einmal zwei Stellen aus dieser Passage 40 bis 48 vorlesen. Aber davor möchte ich den Überblick abschließen, sonst wissen Sie nicht mehr, wenn ich schon ins Detail springe, wo ich bin. Also wir haben gesagt, Hesekiel Doppelbotschaft, erster Teil bis zum Fall Jerusalems, er prophezeit Gericht und deckt die Sünde auf. Zweiter Teil, er gibt Licht und Hoffnung, der Messias wird kommen, der Herr wird sich seines Volkes annehmen, er wird sich seiner erbarmen. Diesen zweiten Teil haben wir in zwei Teile geteilt, 33 bis 39, wobei wir 38, 39 offen gelassen haben, und 40 bis 48. Und 40 bis 48 haben wir jetzt gesagt, das ist die Zeit im tausendjährigen Reich oder im Reich Gottes, wir können es allgemeiner sagen. Ja? Aber da ist der Tempel beschrieben und da möchte ich Ihnen jetzt zwei Passagen daraus vorlesen, wo deutlich wird, es ist eine Zeit, die sich so noch nicht erfüllt hat. Das eine ist Hesekiel 43, Vers 1. Und wenn Sie eine Bibel dabei haben, schlagen Sie es doch auf. Kapitel 43, Vers 1. Und jedes Mal, wenn ich Hesekiel 43 lese, denke ich an uns. Denke ich an uns. Weil es heißt da, und er führte mich zum Tor, dem Tor, das in östliche Richtung weist. Und jeder, der schon mal in Jerusalem herumgestolpert ist und sich jetzt gedanklich auf den Ölberg stellt, weiß, welches Tor zum Ölberg hin, also nach Osten hin, zum Toten Meer hin, sich am Tempelberg befindet und auch befand. Es ist das sogenannte Goldene Tor oder das Osttor. Ich habe es von innen und von außen schon mir genau betrachtet. Es ist zugemauert. Es ist zugemauert und die Moslems haben davor Gräber gemacht, um sozusagen den Zugang zu verunreinigen. Die Juden wollen ja, fromme Juden wollen in der ganzen Welt möglichst in Israel beerdigt werden. Und in Israel möglichst in Jerusalem. Und in Jerusalem möglichst nah am Tempel. Deswegen gibt es so viele Gräber am Ölberg. Das ist auch vom Neuen Testament gedeckt. Sie glauben nämlich, wenn der Messias kommt und die neue Welt, dann kommt er zum Ölberg, zum Tempel. Und dort beginnt die Auferstehung. Und sie wollen natürlich nicht irgendwann auferstehen, sondern zu den Ersten gehören. Da sind da die ganzen Ossarien, die Knochenkästlein und die ganzen Gräber. Und in der Tat bestätigt das ja auch das Neue Testament. Die Engel sagen, so wie er weggefahren ist mit der Schechina Gottes, so wird er wiederkommen auf den Ölberg. Und er wird dann auch einziehen auf den Tempel. Und da wird ja beschrieben, im tausendjährigen Reich gibt es also einen Tempel, gewaltige Ausmaße, können Sie mal nachlesen, in den Kapiteln 40, 41, 42. Und in 43 zieht die Herrlichkeit des Gottes Israels wieder ein. Wo ist die eigentlich ausgezogen? In Hesekiel 8 oder 9 wird das beschrieben. Sehr interessant, die Stiftshütte wurde ja erleuchtet, und durchgeistet von der Schechina, der Herrlichkeitsgegenwart Gottes. Im Januar war ich wieder in der Stiftshütte. Keine Angst, ich habe sie nicht entdeckt. Da gibt es ein Modell im Timna-Park, nördlich von Elat. Da war ich in der Stiftshütte. Und normalerweise ist ja da stockdunkel, weil wenn Sie in das Stiftshüttenzelt hineingehen, gibt es im Heiligtum nur das Licht des Leuchters. Da sieht man noch was. Aber im Allerheiligsten ist stockdunkel. Aber natürlich glaubt man, dass wenn das in späteren Zeiten, zur Zeit des herodianischen Tempels, der Kohen HaGadol, der hohe Priester, da reingegangen ist, dass der nicht stockdunkel war, sondern dass er eine Begegnung mit der Schechina, der Licht des Herrlichkeitswolke, mit dem Herrn selber hat. Und da war alles erleuchtet. Bei uns war der Herr nicht gegenwärtig, jedenfalls nicht in dem Sinn, dass da die Schechina da war. Da waren Strahler da, aber ich glaube, der Herr war doch da, weil wir ja auch den Herrn in unseren Herzen tragen. Ja, wir haben sogar in die Bundeslade geguckt und ich lebe noch. Hä? Ich habe sogar mal geguckt, ob die alles richtig reingelegt haben. Und ich frage Sie jetzt nicht, was alles in der Bundeslade zu liegen hat. Wir wollen weiterkommen. Ja. Also, da war die Herrlichkeitswolke. Und die war auch nachher bei Salomo. Da heißt, die Priester konnten den Tempel nicht betreten. Aber schon beim zweiten Tempel wird davon nicht berichtet, dass die Wolke die Herrlichkeitsgegenwart Gottes gegenwärtig war und eingezogen ist in diesen zweiten Tempel. In Hesekiel 8 und 9 wird nämlich beschrieben, wie die Herrlichkeit des Herrn den Tempel verlassen hat. Und jetzt wird hier in Hesekiel 43 beschrieben, wie sie wiederkommt. Das wird sein, wenn der Messias da ist, wenn Jesus gekommen ist, wenn sie ihn erkannt haben. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israel kam von Osten her, und der Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser, und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Und die Erscheinung, die ich sah, war wie die Erscheinung, die ich gesehen hatte, als er kam, um die Stadt zu vernichten. Und es waren Erscheinungen wie die Erscheinung, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte, und die fiel nieder auf mein Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn ging in das Haus hinein auf dem Weg vom Tor, dessen Vorderseite in östliche Richtung weist. Der Geist hob mich empor und brachte mich in den inneren Vorhof, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Wir mögen Sie vielleicht schon seit 3 Minuten fragen, warum sagt er zum Eingang dieses Textes, er denkt immer an uns, wenn er das liest. Sagt nicht der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 17, dass der Herr, das ist ein Geheimnis, sagt Paulus, uns zu sich nehmen wird und wir dann alle Zeit beim Herrn sein werden. Das heißt, wenn die Gemeinde entrückt ist und beim Herrn ist und nach Richtstuhl Christi und Richtstuhl Gottes verherrlicht ist, ohne Flecken und Runzeln, und die Herrlichkeit des Herrn, der Messias, der Christus, zieht hier ein, im Millennium in diesen noch zu bauenden Tempel, dann im tausendjährigen Reich, da sind wir auch dabei. Deswegen denke ich da immer auch an uns. Wird das sein? Das ist ein Text, der uns zeigt, Hesekiel 40 bis 48 gehört in die Zeit des gekommenen Reiches Gottes. Und das gekommene Reich Gottes ist undenkbar ohne den gekommenen Messias, ohne Jesus. Also gerade im Flugzeug bin ich gerade am Montag zurückgeflogen von Israel, und im Flugzeug bin ich da ins Gespräch gekommen mit einer orthodoxen Jüdin, und war so interessant. Wir sind auf alle möglichen Themen gekommen. Ich habe natürlich interessiert, wie das Rabbinentum heute denkt. Und ja, ich habe versucht, auch ein bisschen so von Jesus was zu sagen und so. Und das ist einfach interessant, wie sie eigentlich das kommende Reich erwarten und wie sie sich das vorstellen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, wissen Sie, wir warten auch auf den Messias, aber der Unterschied zu uns ist, dass wir glauben, wir kennen ihn schon. Es ist Jesus. Schauen wir uns den zweiten Text an, Hesekiel 47, eben auch aus dieser Schlusspassage des Hesekiel. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses, Vers 1. Und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Tempels, des Hauses hervor nach Osten. Also Sie müssen sich vorstellen, ich wäre jetzt der Tempel. Und dann wäre ja so, wenn ich nach Osten blicke, der Ölberg. Wenn ich im Allerheiligsten stehe, wäre vor mir das Heiligtum, der Vorhof, dann geht es hinaus zum Osttor, dann geht es in den Ölberg. Und der Ölberg ist ja möglicherweise gespalten im Millennium. Warum? Weil in Sacharja 14 wird berichtet, dass in den letzten Tagen der Herr mit seinen Füßen auf dem Ölberg steht und er spaltet. Also da ist vielleicht ein Tal bis runter, ja. Zumindest ist das Kidron-Tal, das ja dann auch ans Tote Meer führt. Also wenn ich immer weiter gucke und es wäre gar nichts mehr im Weg, was im Millennium durchaus der Fall sein kann, dann würde ich bis ins Tote Meer blicken. Das sind übrigens im Moment, im Millennium wird es anders sein, 1200 Meter nach unten. Warum 1200 Meter? Jerusalem liegt 800 Meter hoch und das Tote Meer 400 Meter unter Meeresspiegel. Ah, das war so schön jetzt. Es hat so viel geregnet in dieser Woche wie kaum in einem März. Und Sie wissen ja, was in Israel gutes Wetter ist. Regen. Naja, wir fanden es nicht so toll. Hat auch nur 9 Grad gehabt in Jerusalem. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich will in der Kälte jetzt hier nicht herumstapfen. Wir fahren runter ans Tote Meer. Und tatsächlich, durch die 1200 Höhenmeter Differenz, da unten waren fast 20 Grad und es war trocken. So, also jetzt stehen wir im Millennium, im Tempel. Und jetzt fließt Wasser, ich sage mal schon Wasser des Lebens, Wasser der Erneuerung, Wasser vom Herzen Gottes, der ja jetzt gegenwärtig ist im Millennium, im Reich Gottes. Das ist ganz seltsam mit dem Wasser, lesen Sie mal mit. Und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten, also Richtung Totes Meer. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet und das Haus und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor auf dem Weg nach Osten. Und siehe, das Wasser rieselte an der rechten Seite hervor. Und dann frage ich Sie mal, Sie sind ja noch topfit, obwohl schon 20.24 Uhr mitteleuropäischer Winterzeit ist am Mittwochabend. Wenn Sie von der Quelle fließenden Wassers immer weiter weggehen und haben keine weiteren Zuflüsse, wird das Wasser dann, wenn Sie sich immer weiter weg von der Quelle bewegen, mehr oder weniger? Ja, ein paar sind vorsichtig, antworte mal nicht so schnell. Wer weiß, der stellt uns eine Falle, aber ist ja logisch, wird weniger. Ja, wenn Sie einen Wassereimer ausschütten, erst ist noch ein richtiger Schwall, ein Meter später ist kaum noch was und zwei Meter später ist vielleicht sogar trocken. Es wird immer weniger. Bei Flüssen ist deswegen anders, Sie denken vielleicht an den Rhein oder an die Donau, weil es ja da weitere Zuflüsse gibt. Aber wenn es keine weiteren Zuflüsse gibt, wird es ja immer weniger. Und jetzt haben wir ein seltsames Lebenswasser hier. Das Wasser wird immer mehr, als würde es sich vermehren beim Fließen. Es sind Wasser Gottes. Da heißt nämlich, erst war ganz, da konnte er durchlaufen. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Mesch nur in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Null Problem. Da maß weitere 1000 Ellen Wasser bis an die Hüften, weitere 1000 Ellen Wasser zum Schwimmen. Und dann heißt es schön, die Bäume, sie bringen Frucht. Wer denkt da nicht an Offenbarung 21, wo Bäume 12-mal im Jahr Frucht bringen und schon ihre Blätter dienen zur Therapie der Nation. Wie viel mehr ihre Früchte. Also Fruchtbarkeit, Leben, wie im Garten Eden. Das ist ja genau die Verheißung, die auch Israel bekommen hat. Das wird hier beschrieben. Und jetzt kommt was Schönes. Und dieses Wasser gelangt auch ins Tote Meer. Und jeder, der schon mal im Toten Meer war, wie gesagt, ich war jetzt erst vor kurzem da, das ist unglaublich atemberaubend schön, aber total tot. Töter als tot. Toter kann man sich nicht vorstellen. Das ist eine salzige, eigentlich muss man sagen, lebensfeindliche, giftige Brühe. Ein Freund von mir ist darin geschwommen und einer hat dann anscheinend versucht, Schwimmbewegungen zu machen, wobei ich bin noch nie reingegangen, ja. Mich reizt es gar nicht, aber meine Frau ging letztes Jahr auch rein. Ja, gut, aber einer wollte schwimmen, da hat der Bademeister gesagt, nein, it's forbidden. Also, ist verboten, weil wenn du das ein bisschen nur in die Lunge kriegst oder in die Augen, kannst du gerade dran sterben. Letztes Jahr ist ein Mann dran gestorben, während wir dort waren. Also, hochgiftig. Da lebt natürlich auch kein Fisch, keine Pflanze und nichts. Der hohe Salzgehalt, alles Mögliche. So, und wenn aber jetzt im Reich Gottes diese Heilswasser vom Tempel dieses Gebiet erreichen, und wer dort war, der muss sich das mal vorstellen, dann heißt es, dass alles Leben wird. Es wird wimmeln vor Leben. Überall, Vers 9, wohin der Fluss kommt, wird Leben sein. Viele Fische. Und dann wird von Fischernetzen in Engedi berichtet. Wer da schon mal war, der kann sagen, das gibt's doch gar nicht. Also wir sehen, weit ausgeholt, aber jetzt klar dargestellt, 40 bis 48 ist das Beschreibung des Reiches Gottes, die Zeit, wenn der Messias gekommen ist. Jetzt springen wir wieder zurück, wir wollen ja unser Hesekiel 38, 39 einordnen. Stimmt's? Stimmt. Wir haben also gesagt, dass die Kapitel 33 bis 37, 35 sind Spezialfall, aber 33 bis 37 die Zeit zeigen, wie es Israel gehen wird, wenn sie zunehmend den Messias erkennen und dann auch endlich zum Glauben durchbrechen. Und dann wird ab 40 geschildert, wie das Reich Gottes da ist. Das heißt, der Kontext legt schon nahe, dass Hesekiel 38, 39, diese große Invasion von Norden, unmittelbar vor dem Kommen des Herrn zu seinem Volk stattfinden wird. Das ist aber erstmal nur eine erste Grobeinteilung, eine erste Grobschätzung. Aber vom Aufbau her liegt es jetzt sehr nahe, da die Kapitel 34, 35, 36, 37, ich sage es jetzt noch einmal, natürlich die Zeit zeigen, bis der Messias kommt und 40 dann der Messias ist da. Jetzt habe ich mir mal eine richtige Fleißarbeit gemacht und habe, und damit kommen wir dann schon zum Entscheidenden des heutigen Abends, mich gefragt, so wie kann man nun vom Text her auch festmachen, wann diese große Invasion stattfinden wird. Sie mögen vielleicht sagen, warum gibt der gute Kerl sich da vorne so viel Mühe, das sauber einzuordnen? Weil das ist ja klar, ich kann sehr schnell in irgendwelche Pseudo-Erfüllungsebenen springen und dann Teile von Hesekiel 38 und 39 erklären. Aber uns geht es doch darum, sauber die Schrift auszulegen und zu fragen, welche Zeit beschreibt der Prophet hier wirklich, soweit wir das erfassen können. Deswegen die ganze Mühe. Ja? Ich habe mir jetzt also vorgenommen, alle zwei Kapitel durchzuarbeiten und habe mir also in einer tabellarischen Übersicht die einzelnen Bibelstellen betrachtet, und habe vier Möglichkeiten, die ich in einer Vorauswahl getroffen habe, in einer engeren Eingrenzung, wann findet die Invasion statt. Er muss nochmal unser Rednerpult herhalten. Dieses Rednerpult ist jetzt die Breite, die letzten 7 Jahre, ehe der Herr kommt. Die sogenannte 70. Jahrwoche. Hier kommt Jesus wieder mit seiner Gemeinde in Macht und Herrlichkeit. Hier beginnt das Reich Gottes. Also der Wolfgang ist schon im Reich Gottes, ja? Das ist das Schöne. Da freust du dich, ne? Okay. Und das ist die 70. Jahrwoche, die vor allem in der Offenbarung geschildert wird. Und das, in der Zeit leben wir jetzt. Hier ist vielleicht der Krimkrieg, ja? Also ich sage immer Krimkrieg, Krimkrise. So, und jetzt habe ich mir 4 Zeitpunkte, die auch in den prophetisch geschulten Auslegern gern genannt werden, mal genauer untersucht, die möglicherweise für diese Invasion in Frage kommen. Denn wenn wir nächste Woche uns überlegen, wer könnte das denn sein, Gog von Magog und die Völker, die da beschrieben sind, dann müssen wir erstmal wissen, wann soll das stattfinden. Also es wird genannt, ich will die 4 nur mal nennen, viele Ausleger sagen, Gog von Magog, diese Invasion von Norden, das ist genau das Ereignis, das auch in Offenbarung 21 beschrieben wird. Offenbarung 20, ja. Sie müssen mich verbessern. Offenbarung 20. Da wird ja auch von Gog beschrieben und die ziehen gegen die heilige Stadt und so. Und dann fällt Feuer vom Himmel und dann kommt der große weiße Thron, neue Himmel, neue Erde. Alles klar? Wenn nicht, Offenbarungs-CD bei Peter Roos bestellen. Das ist Offenbarung 20. Da haben viele, Hesekiel 38, 39 ist sozusagen die erste Prophetie über das Ereignis da hinten, am Ende des Millenniums. Dann sagen, springen wir mal gleich ins andere Ende, und dazu gehöre auch ich, und dann wird es jetzt interessanter. Es findet statt, noch ehe die eigentliche Jahrwoche stattfinden wird, also in unserer Zeit. Dann gibt es noch die Meinung, es findet in der Jahrwoche statt, durch den Antichristen und zu Beginn des Millenniums. Ich will mich jetzt aber, sonst wird es zu kompliziert für Sie, ich habe mir alle Möglichkeiten natürlich ausführlich betrachtet. Ich will mich jetzt mal, da dürfen Sie mir ein Stück weit vertrauen, weil ich mich da intensiv mit beschäftige, auf die 2 Hauptmöglichkeiten jetzt hier in der Letztzeit vor der eigentlichen 70. Jahrwoche beschränken und in der Zeit aufs Millennium. Und wenn Sie den Text nochmal durchlesen und dann prüfen, was gern gesagt wird, es wäre im Millennium, da müssen Sie feststellen, da gibt es viele Stellen, die so nicht passen. Da heißt es zum Beispiel in 38,8, dass von einem Volk gesprochen ist, das dem Schwert entronnen ist. Wenn das hier stattfinden würde, dann wäre das ja schon 1000 Jahre her. Ja, das ist nicht unbedingt eine gute Beschreibung. Da müsste man eher sagen, sie leben 1000 Jahre schon in Sicherheit, statt sie sind gerade dem Schwert entronnen. Dann heißt es, sie sind aus vielen Nationen gesammelt. Das Land war verödet, alles 38,8. Dann wird davon berichtet, dass die Heiden infolge des Geschehens um diese Invasion von Norden und des folgenden Gerichts Gottes erkennen werden den Herrn Aber das werden Sie schon durch die apokalyptischen Endzeitgerichte. Lesen Sie einmal die anderen Prophetien. Die Nationen, die überleben werden und überhaupt ins Reich eingehen dürfen, die werden alle schon erkennen, dass ein Gott ist. Und dass er der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs ist. Sie werden ja gerichtet, der Gerichtsmaßstab zum Eingang in das Millennium, in das Reich Gottes, ist ja das Verhalten gegenüber dem jüdischen Volk. Nicht erst hier werden sie erkennen, dass ein Herr ist. Dann heißt noch, und damit will ich das von den Argumenten schon bewenden lassen, man kann ja hier viel mehr nennen, dass sie so seltsam mit den Waffen heizen werden, 7 Jahre. Auch das macht hier hinten gar keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, ob man Millennium noch eine Heizung braucht. Ich vermute mal eher nicht, aber selbst wenn, danach kommen ja neue Himmel und neue Erde. Da wird berichtet, dass die Tiere die Leichname dieses Invasionsheeres fressen. Im Millennium fressen die Tiere sind keine Fleischfresser mehr, sondern Pflanzenfresser. Das können Sie nachlesen. Also da passt vieles nicht. Also meine Einordnung ist die, dass ich sage, dieses Ereignis, das ist ja jetzt eigentlich wirklich die Kurzfassung, also darf man so eigentlich aber nicht machen, aber im Rahmen einer Bibelstunde können wir es nicht ausführlicher machen. Dieses Ereignis, so mein Ergebnis nach meinen Studien, wird noch bevor die 70. Jahrwoche, also noch bevor der Antichrist als Friedensbringer und nachher als Gewaltherrscher wirklich in Erscheinung tritt, stattfinden. Also wenn Sie so wollen, in der Vorendzeit. Mit anderen Worten, in unserer Zeit. Und wir wissen, dass ich immer sage und immer vorsichtig bin, ich sage, kann alles schnell gehen, kann aber auch noch 50, 60, 70 Jahre dauern. Und ich bleibe dabei. Also in unserer Zeit, da dürfen Sie nicht sagen, der sagt von 2014 oder 2015, kann auch 2040 sein, ich weiß es nicht. Aber noch vor der eigentlichen letzten Jahrwoche. Und wenn wir diese Zeit näher ins Auge fassen, dann haben wir vor allem 3 Probleme. Und weil die Zeit jetzt so schnell gelaufen ist, müssen wir die alle das nächste Mal lösen. Die Auslegung in die Vorendzeit, ich nenne das jetzt mal Endzeit im engeren Sinn, in die Vorendzeit, in unsere Zeit mit sich bringt. Da werden nämlich 3 Aussagen über Israel getroffen, die so heute nicht ohne weiteres stimmen. Da heißt es, dass Israel in Sicherheit wohnt. Und wenn ich jetzt so in Israel unterwegs war, wenn Sie nach Jerusalem hinein wollen, gerade eben von Jericho herkommend, dann müssen Sie erstmal an so einem Checkpoint vorbei, ja? Und der hat seine Hochgeschwindigkeitswaffe und sein Präzisionsgewehr und so nicht nur zum Spaß dabei. Da geht's zur Sache. Also die sagen nicht, da kann nichts passieren. Und dann sehen sie die Mauer. Beziehungsweise das ist ja in weiten Teilen ein Sicherheitszaun. Alles ein Problem. Im Moment kann man ja wohl kaum sagen, ein Volk, das in Sicherheit wohnt. Dann haben wir ein zweites Problem. Es wird von einer reichen Nation berichtet, denn die eine Motivation, vielleicht sogar eine wesentliche Motivation dieser Invasion vom äußersten Norden, Sie können daheim ja mal eine Karte nehmen, was ist der äußerste Norden, wo geht es da hin? Syrien, Türkei und dann kommt noch ein großes Land und dann ist Ende. So, und eine Motivation ist, reiche Beute zu machen. Israel geht es nicht schlecht, aber reich sind sie noch nicht. Auch ein Problem, das wir klären müssen, wenn wir diese Deutung so haben. Und die dritte ist, dann wird so von primitiven Waffen berichtet, die man 7 Jahre verheizen kann. Ich habe daheim keine Kalaschnikow und Sie wahrscheinlich auch nicht. Aber die kann man noch nicht verheizen. Also das sind 3 Probleme, die wir zum Eingang nächstes Mal noch klären müssen, um dann zu sagen, ja, wer wird denn da jetzt beschrieben? Wer zieht denn da? Und wie läuft denn das ab? Und wie könnte es zu der Situation von Friede und Sicherheit kommen, die Hesekiel 38, 39 offensichtlich voraussetzt? Was muss noch geschehen, damit Hesekiel 38, 39 stattfinden kann? Oder mit anderen Worten, so wie Israel in Hesekiel 38, 39 beschrieben wird, so ist es im Moment noch nicht. Aber berichtet die Bibel, und Sie ahnen schon, wenn ich schon so frage, von Ereignissen, die eventuell die ganze Welt, den ganzen Nahen Osten und die ganze Situation um Israel so ändern können, noch bevor der Antichrist auftritt und natürlich noch bevor der Herr kommt, dass wir sagen können, es gibt eine Situation, die treffend in Hesekiel 38, 39 beschrieben ist. Ich will schließen, indem ich noch einmal das schöne Gesamtbild auch aufgreife, das für unser persönliches Leben auch so wichtig ist. Sehen Sie, je weiter das Volk weggegangen ist von seinem Gott, desto lebensärmer, desto verfinsterter, desto mehr geknechtet auch in seine Sünde wurde es. Und das ist in Hesekiel 34 bis 39 und dann in 40. Je näher man an Gott ist und wenn Gott dann da ist, dann fließt das Leben über. Dann kann Israel auch in Vollmacht seinen Dienst tun. Das ist auch in unserem Leben so. In irgendeinem schlauen Buch habe ich jetzt vom Theologus Reginatus gelesen. Das meint, ein wirklicher Theologe, ein wirklicher Verkündiger des Wortes, ein wirklicher Bote Gottes, und das sind ja wir alle, der kann es nur sein, wenn der Geist Gottes in ihm wirksam ist und lebt. Und dass der Geist Gottes, die Herrlichkeit des Herrn in uns wohnt als Leib, dazu muss er gereinigt sein. Denn der Geist Gottes zieht nicht in unseren Schmutz. Und da finde ich so wunderbar, dass uns die Bibel zeigt, auch von unserem Leib können Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Wir können ein Segen sein für unsere Familie. Wir können ein Segen sein für unseren Hauskreis, für unsere Gemeinde, für unsere Frau, für unsere Kinder. Wie? Indem wir uns beugen, reinigen lassen, und uns für den Herrn öffnen. Wo der Herr einzieht, da ist Leben die Fülle. Da erleben wir das Wunder, dass das Wasser mehr wird. Ströme lebendigen Wassers. Und wo diese Wasser hinfließen, gibt es Leben. Ein wunderbares Bild. Und deswegen habe ich vorher so gestockt, wo ich gesagt habe, der Herr war nicht gegenwärtig im Allerheiligsten. Und war er doch. Und war er doch in meinem Herzen und im Herzen der Gläubigen, die dort sind, war er doch gegenwärtig. Was möge Gott uns schenken, dass wir nicht bis zum Millennium warten müssen, bis Wasser fließen dürfen, sondern dass das in unserem Leben jetzt schon geschehen darf. Amen.
Vater, ich möchte dir Danke sagen. Danke sagen, wir durften hineinhören in dein prophetisches Wort. Danke sagen, wir dürfen hineinhören in die Geschichte deines Volkes Israel. Vergangenes, was geschehen ist, Zukünftiges, was geschehen wird, Aktuelles, heute. Und wir dürfen manches auch übertragen auf unser ganz persönliches Leben. Da, wo ich bereit bin, umzukehren, wo ich bereit bin, meine Schuld zu dir zu bringen, da möchte dein Leben, deine Fülle ganz neu Einzug halten, auch in meinem Leben. Da möchtest du deine Fülle ausbreiten in uns. Da möchtest du uns reich machen von innen heraus. Den neuen Menschen in uns wachsen lassen. Und uns Schritt für Schritt heimwärts führen auf dem Weg hin zu dir. Hin zu deiner Herrlichkeit. Und dafür hab Dank. Das ist ein ganz großes Geschenk, das ist eine Möglichkeit, die du uns in die Hände gibst, zu dir zu kommen, umzukehren und auf dich zuzugehen. Ich möchte dich anbeten, jetzt über die Zeit, danken für die Gemeinschaft, die wir haben durften, auch mit dir. Dank sei dir dafür. Amen.